Ja, die Geschichte, die wir anschauen, Kapitel 22 bis 25, ist eine Begebenheit, die genau da anknüpft, wo Elmar gerade geendet hat, an diese ersten Siege der Israeliten gegen diese beiden Könige, Sihon und Og von den Amoritern. Und das spricht sich natürlich rum in der Gegend. Das kriegt man mit, dass dieses Volk aus Israel jetzt hier militärische Erfolge hat und das erzeugt Angst. Und die Geschichte, die jetzt kommt, die ist aus meiner Sicht sowas von bühnenreif, dass ich gern da immer wieder diese Bilder aus der Bühnensprache auch dafür verwenden würde. Denn das ist eine Geschichte, die ist an manchen Stellen richtig skurril, fast drollig, voll göttlichem Humor. Ich glaube, ohne seinen Humor wird es Gott eh nicht mit uns aushalten. Und manches davon spiegelt sich in der Geschichte. Da geht es um zwei Männer, die auf der einen Seite herrlich naiv wirken, aber auf der anderen Seite echt verwegen und deshalb auch ordentlich gefährlich sind. Es ist eine Geschichte voll von Dramaturgie, von Poesie, aber mit tödlichem Ernst. Es ist eine Geschichte, die echt Fragen aufwirft, weil Gott hier sein Wort sogar einem Esel anvertraut. Und einem Magier. Es ist irritierend vielleicht, verstörend oder anstößig. Aber schauen wir erstmal, wo das Ganze spielt und was auf der Bühne alles gebraucht wird. Auf der Bühne, ich habe hier einfach eine kurze Übersicht, ich finde es lohnt sich. Auf der Bühne finden wir einen König, wir finden zwei große Gesandtschaften, dann finden wir Belohnung und Ehre, die in Aussicht gestellt wird. Wir finden einen Esel, einen Engel mit Schwert, Rinder und Schafe, die geopfert werden. Wir finden drei Berge, Hügel oder sowas, jedenfalls Aussichtsstellen. Wir finden zuerst einen und dann mindestens nochmal 21 Altäre und darauf 21 Jungstiere und 21 Widder, die geopfert werden. Also da wird eine richtig große Szene vor unserem inneren Auge aufgebaut. Wo das Ganze spielt, haben wir gerade auch schon gehört, so ganz grob zwischen Ägypten und Mesopotamien. Das Volk Israel lagert nördlich vom Toten Meer, noch auf der östlichen Seite, und zwar gegenüber von Jericho, so steht es an der Stelle. Und direkt vorausgegangen ist eben dieser Sieg gegenüber den Amoriterkönigen Sihon und Og. Und wie gesagt, das spricht sich herum, dass sie dort einen Sieg hatten, dass sie bedrohlich näher kommen. Und das kriegt der Balak mit, der zu der Zeit König der Moabiter ist. Und wir lesen, wie es ihm ging, ihm und den Moabitern. Und die Moabiter fürchteten sich sehr vor dem Volk, weil es groß war und den Moabitern graute vor den Israeliten. Und sie sprachen zu den Ältesten der Midianiter, die auch in der Gegend wohnten: Nun wird dieser Haufe auffressen, was um uns herum ist, wie ein Rind das Gras auf dem Felde abfrisst. So viel zum Thema Poesie in dieser Geschichte. Wie ein Rind das Gras auf dem Felde abfrisst. Balak aber, der Sohn Zippors, war zu der Zeit König der Moabiter. Was hier ausbricht, ist Angst, ja pure Panik vor der Größe und den Erfolgen der Israeliten. Es graute ihnen vor diesem Volk. Und so werden Schlachtpläne geschmiedet. Interessant ist, dass Balak sich hier eigentlich umsonst Sorgen macht. Denn Balak ist verwandt mit Lot, kommt aus der Linie von Lot. Und deshalb lesen wir später im 5. Mose, was Gott über die Moabiter, über diese Nachfahren von Lot eigentlich denkt und was es eigentlich zu beachten gäbe beim Einwandern im Umgang mit den Moabitern. Da sprach der Herr zu mir: Du sollst den Moabitern keinen Schaden tun, noch sie bekriegen. Ich will dir von ihrem Lande nichts zum Besitz geben, denn ich habe Ar den Söhnen Lot zum Besitz gegeben. Das heißt, Balak macht sich hier zwar fast in die Hose und denkt, er muss um sein Überleben kämpfen, aber er führt hier einen Kampf, der, wenn er sich mit Gott anlegt, eh aussichtslos ist und andererseits unnötig ist. Und auch da finde ich es echt wieder göttlicher Humor drin und vielleicht auch so ein Stück Spiegel für uns, weil wir doch auch manchmal Kämpfe kämpfen, die aussichtslos sind und unnötig im Nachhinein betrachtet. Gebet um Weisheit hast du gerade erwähnt. Das können wir auch da oft brauchen. Aber zurück zu Balak. Balak hat Angst. Er denkt, er muss die Israeliten besiegen. Und wenn es mit militärischer Stärke nicht zu schaffen ist, dann braucht man eben andere Mittel und Wege. Und so schickt er los, um einen mesopotamischen Wahrsager zu holen, um ihn zu bestechen, dass er das Volk Israel mit einem Fluch belegen soll. Und man ging ganz natürlich davon aus, dass Segens- und Fluchworte Wirkung haben, egal ob der, über dem sie ausgesprochen werden, da ist, ob der es hört oder ob es nicht hört. Balak schickt also eine Gesandtschaft los, nochmal zurück zur Landkarte, um Bileam aus Petor zu holen. Das scheint am Euphrat zu liegen, manchmal wird es auch Pitru genannt. Das heißt, es ist eine ganze Ecke weg. In Numeri 23 steht, dass Bileam von den Bergen des Ostens kommt, beziehungsweise dass die Stadt am Fluss gelegen ist. Und das trifft auf die Stadt hier eigentlich ganz gut zu. Man sieht aber, es ist nicht der nächste Weg, gell? Von daher war das unserem Balak schon ungeheuer wichtig, diesen Bileam zu gewinnen, dass er kommt, um seine Feinde zu verfluchen. Es ist ihm eine weite Reise wert. Das ist so der Rahmen, in dem die nächsten Kapitel spielen. Schauen wir uns in einem ersten kurzen Überblick an, was da auf uns zukommt. Es werden dreimal zwei Tage beschrieben. Da ist jeweils natürlich eine größere Zeitspanne dazwischen, aber dreimal werden zwei zusammenhängende Tage beschrieben. Das sind die ersten beiden Tage, Tag 1 und 2, die schildern, dass Balak die erste Gesandtschaft schickt, die dann bei Bileam übernachtet, bis Bileam in der Nacht Gott befragt, ob er denn mit darf, um das Volk zu verfluchen. Und am nächsten Tag schickt er dann die Gesandtschaft fort und sagt, nee, Gott sagt, ich darf nicht verfluchen, müsst ohne mich wieder gehen. Und damit enden die ersten beiden Tage. Die Gesandtschaft geht unverrichteter Dinge wieder zurück, berichtet Balak. Und dann ist natürlich allein durch die Reisezeit da eine ganze Zeitspanne dazwischen, bis die dann von Balak beauftragt, mit einer neuen, größeren Gesandtschaft wieder zu Bileam kommen. Und da startet dann das zweite Tagespaar, hier Tag 3 und 4 benannt, in dem wieder zwei Tage genau beschrieben werden. Wieder kommt eine Gesandtschaft, will Bileam überzeugen, dass er mitkommt, um für Balak das Volk Israel zu verfluchen. Gott stimmt diesmal zu, dass er mit darf, aber nur, wenn er nichts anderes sagen wird, als Gott ihm aufträgt. Und Bileam geht mit der Gesandtschaft und an diesem zweiten Tag begegnet Gott ihm noch dreimal, nur blickt der Bileam nicht, dass da ein Engel Gottes vor ihm steht, sein Esel aber sieht. Die Geschichte schauen wir uns später noch genauer an, wie hier der Esel dem Bileam voraus ist in der Schau der geistlichen Dinge. Dann landet Bileam bei Balak und dann kommen Tag 5 und 6, also nachdem wieder da eine Reisezeit dazwischen liegt. Und hier beginnt, wo hier Einführung steht, landet Bileam bei Balak und es gibt die erste Opferung, das erste Opferfest noch an dem Abend. Dann liegt eine Nacht dazwischen und dann startet Bileam drei Anläufe oder Balak startet drei Anläufe, Bileam zum Verfluchen zu bringen. Und da kommen dann diese drei verschiedenen Anhöhen, von denen aus Bileam das Volk verfluchen soll, aber es nicht kann, weil Gott seine Hand dazwischen hat. Das einfach zur Orientierung. Ihr habt das auch in dem Handout, das wir ausgeteilt haben auf dem anhängenden Blatt, so ein bisschen zur Orientierung, wie man die Geschichte gliedern kann. Ich möchte gern diese Geschichte mit euch von drei verschiedenen Blickwinkeln angucken. Einmal möchte ich den Balak unter die Lupe nehmen. Dann wollen wir schauen, wer ist eigentlich hinter den Kulissen hier, der Handelnde und uns so ein Stück Gotteshandeln in der Geschichte anschauen. Und als dritten Zugang nehmen wir uns dann den Biliam nochmal vor. Wir starten mit dem ersten Protagonisten, hier mit dem ersten Handlungsträger, Balak. Was ist es für einer, der so viel Geld locker macht, um deine Gesandtschaft loszuschicken und den Biliam zu holen? Wir wissen über ihn, dass er König ist, König der Moabiter. Das bedeutet auch, er ist reich, er ist mächtig, er ist Befehlshaber und vermutlich ist er gewohnt, dass er Leute durch die Gegend schicken kann, die seine Wünsche erfüllen. Tja, und was macht man bis heute, wenn das nicht funktioniert und die Boten nicht tun, was sie sollen? Na, dann hilft man nach, gell? Das ist in unserer Zeit, glaube ich, nicht anders. Was sind die Waffen von Balak? Er ist bereit, durch Geldversprechen nachzuhelfen, den Biliam zu locken mit Geldversprechen. Wie könnte man das noch nennen? Genau, die Bestechung lässt grüßen. Oder durch Komplimente und Schmeichelei zu sagen, ja, ich weiß, weil du kannst das. Und was ganz spannend ist, ich meine, die Mittel kennen wir ja noch, gell? Bestechung, Schmeichelei, auf allen Ebenen zu kämpfen. Aber Balak geht hier deutlich nochmal weiter. Er denkt doch tatsächlich, dass er Einfluss hat auf die unsichtbare Welt. Und dass er mit seiner Überzeugung, ich bekomme, was ich will, selbst auf die unsichtbare Welt Einfluss hat. Ich meine, auch das kennen wir aus der Geschichte Europas, was das für eine unheilige Allianz geben kann, wenn sich Religion und Macht und Geld ungut verbündet und die Religion nur noch Mittel zum Zweck ist. So was sehen wir hier bei Balak. Er will einen Wahrsager beauftragen, um aus der unsichtbaren Welt raus Einfluss zu nehmen auf das, was er denkt, mit militärischer Kraft nicht bewältigen zu können. Zwei Gesandtschaften schickt er los. Vom ersten Nein lässt er sich nicht abhalten. Denn er denkt, ich krieg schon noch, was ich will. Seine Sicht ist folgende. Er denkt, dieser Biliam, der hat Einfluss in der unsichtbaren Welt. Und wenn ich den für mich gewinne, dann habe auch ich Einfluss in der unsichtbaren Welt. Das ist seine Logik. Und diesen Biliam schätzt er schon als sehr einflussreich ein. Das lesen wir in Kapitel 22, Vers 6. Da lässt nämlich Balak dem Biliam ausrichten, Biliam, wen du segnest, der ist gesegnet. Und wen du verfluchst, der ist verflucht. Klingt fast wie das Gesetz der Meder und Perser. So denkt der Balak. Wir werden später noch sehen, wie sehr er damit irrt. Klingt schon fast, als hätte Biliam göttliche Macht. Balak denkt, ich krieg, was ich will. Und wenn ich Bestechung, Schmeichelei und die Religion als Machtmittel einsetzen muss. Er hat noch eine zweite Überzeugung. Und zwar seine zweite Überzeugung ist, viel hilft viel. Das merkt man an der Anzahl der Fürsten, die er losschickt. Einmal und noch einmal. Das merkt man an den großen Reichtümern und Ehrungen, die er dem Biliam anbietet, wenn er nur tut, was er soll. Und es ist auch erstaunlich, als Biliam dann tatsächlich zum Balak kommt, der zieht Balak ihm entgegen. Ich meine, normalerweise thront ein König, gell? Und wartet und lässt die Leute mal herkommen, sich niederwerfen und Sonstiges. Aber der Balak kann es nicht erwarten, der geht dem Biliam tatsächlich entgegen. Es ist ihm alle Kosten und Mühen wert hier. Und er stellt dem Biliam dann auch alles zur Verfügung, was er für seine Zauberei, für seine Magie, so wie er es gewohnt ist, zu brauchen meint. Gleich am ersten Abend ein religiöses Opferfest. Und dann dreimal nacheinander diese Aussichtspunkte, jeweils 7 Altäre, 7 Jungstiere, 7 Widder, die geschlachtet werden. Die wertvollsten Tiere vom alten Israel. Sie wurden ganz verbrannt als Brandopfer, der Versuch, jetzt diesen Gott Israels auf die eigene Seite zu ziehen. Ich meine, das Ganze geht nicht einmal schief, sondern zweimal schief und dann gleich noch ein drittes Mal schief. Und der Balak checkt erst dann, dass die Sache aussichtslos ist, dass es ihm nicht gelingen wird, diesen Bileam beziehungsweise den Gott, der dahinter steckt, zu manipulieren. Viel hilft viel, dachte er, aber es hat nicht funktioniert. Und nach dem dritten Fehlversuch, ich meine, der hat ja auch echt einiges investiert, nach dem dritten Fehlversuch wird er so richtig zornig und schickt den Bileam wieder nach Hause und sagt, tja, lieber Bileam, dass du jetzt keinen Lohn kriegst, da musst du dich bei deinem Gott beschweren, der hat dich vom Fluchen abgehalten, jetzt darfst du mit leeren Händen wieder heimgehen. Ja, das ist Balak. Balak, der einerseits von seiner Angst gesteuert wird, der einen Kampf kämpft, den er eigentlich gar nicht hätte kämpfen müssen, mit unlauteren Mitteln und der die Religion als Machtinstrument sieht. Er hat keinen Erfolg, denn er hat nicht damit gerechnet, dass Jahwe nicht einfach nur irgendeine Lokalgottheit ist, sondern dass der Gott Israels der lebendige Gott ist über Himmel und Erde. Und dass man den nicht in den Griff kriegt, nicht manipulieren kann, nicht einfach in die eigene Tasche stecken kann. Deshalb schauen wir uns als Zweites jetzt an, was hinter den Kulissen passiert und wie Gott in dieser ja skurrilen Geschichte die Fäden in der Hand hat. Und das finde ich sehr tröstlich zu wissen. Egal wie chaotisch das es auch heute manchmal auf der Weltbühne aussieht, trotzdem an dem Vertrauen festzuhalten, hinter der Kulisse ist immer noch Gott und dem entgleitet es nicht, auch bei uns heute nicht. Also schauen wir, wie Gott hier in der Geschichte handelt, wie er Regie führt. Mein Bileam, unser Magier, auf den wir ja später nochmal zu sprechen kommen, der hat offensichtlich immerhin eine Ahnung von dem heiligen Gott. Deshalb fragt er immerhin zunächst mal Gott, ob er da mit darf, soll, muss. Es ist ja auch eine weite Reise, soll sich ja dann auch lohnen. Und hier ist spannend, was über Gott ausgesagt wird. Das ist das Erste, wie Gott in der Geschichte handelt. Er ist der, der segnet. Und Gottes erste Antwort auf die Frage ist, geh nicht mit ihnen, Bileam. Verfluche das Volk auch nicht, denn es ist gesegnet. Denk noch mal kurz zurück. Balak dachte, Bileam entscheidet, wer in dieser Welt gesegnet und verflucht ist. Und hat dem Bileam göttliche Autorität zugesprochen. Hier merken wir, was für ein Irrglaube. Gott macht dem Bileam deutlich, das Volk Israel ist bereits gesegnet von Gott. Und daran wird auch ein Bileam nichts ändern können. Und daran wird sich nichts ändern. Das ist Gottes Sicht der Dinge. Das Volk ist gesegnet. Und Segen und Fluch, darüber wird nicht der Bileam bestimmen, sondern das hat Gott bereits entschieden. Und daran ändert sich auch nichts. Das macht Gott ein paar Kapitel später deutlich, indem er den Bileam bzw. Balak kritisiert, als sie immer wieder versuchen, ob er nicht doch noch fluchen darf, wird deutlich, der Herr, dein Gott, oh, jetzt bin ich gesprungen, das habe ich nicht drauf, okay. Entschuldigung. Also, Gott hat beschlossen, dass er das Volk segnet und daran wird sich auch nichts ändern. Denn weiter hinten sagt er dann, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Das heißt, Gott bleibt dabei, wenn er versprochen hat zu segnen, kann jetzt ein kleiner Bileam, auch wenn er sich Magier nennt, nicht umstimmen. Gott segnet. Und am Ende dieser ganzen Odyssee erkennt es Bileam und stellt fest, hey, Gott hat sogar Freude dran zu segnen, den kann ich davon nicht abbringen. Diese Geschichte ist in der Geschichte Israels eine, an die man sich immer wieder erinnert hat. Wir lesen das später immer wieder im 5. Buch Mose oder auch bei Nehemia, wie das in dem Volk immer wieder in Erinnerung gerufen wird. Der Herr, dein Gott, wollte Bileam nicht hören. Er wandelte dir den Fluch um in Segen, weil dich der Herr, dein Gott, lieb hatte. Liebe als Motivation, weshalb Gott segnet. Hier wird es in Deuteronomium so gedeutet, Gott wandelt den Fluch in Segen, beziehungsweise er lässt das Fluchen gar nicht zu, sondern sorgt dafür, dass Bileam segnen muss, obwohl er fluchen wollte. Gott ist der Handelnde hier in der Geschichte, der segnet. Das Erste, was wir über Gott sehen. Wie Gott segnet, hat eine eigene Gesetzmäßigkeit. Ich habe das mal so genannt. Gottes Segen ist wie ein Bumerang. Ihr kennt das, man wirft das Holz weg und wenn es ordentlich geschnitten ist, kommt es wieder zurück zu dem, der es geworfen hat. Und so ähnlich scheint es hier mit göttlichem Segen zu sein. Gott verkündet dem Bileam, dass nämlich an dem, wie man sich zum Volk Israel stellt, daran entscheidet sich, ob man selber mit zu den Gesegneten gehört oder nicht. Eine völlig andere Sicht, als Balak sie hatte. Gott sagt, hey, das Volk Israel ist gesegnet, es ist unwiderruflich erwählt und du kannst dich zu dem Volk stellen und damit Anteil kriegen an dem Segen. Oder du kannst dich gegen mein Volk wenden und damit gegen mich wenden, aber dann hast du auch nichts vom Segen. Und wir sehen das ja immer wieder, genau das ist der Wortlaut, gesegnet ist, wer dich segnet, verflucht, wer dich verflucht. So muss es Bileam dann über dem Volk Israel aussprechen. Ja, und immer wieder, das sehen wir dann auch in den Prophetenbüchern der Bibel, mussten das Völker schwer bereuen, wenn sie sich an Israel vergriffen haben. Es hatte sogar Langzeitwirkung. Wir lesen das dann in 5. Buch Mose, dass es Auswirkungen hatte, dieser Versuch, dass man das Volk verfluchen wollte. Da steht, die Ammoniter und Moabiter sollen nicht in die Gemeinde des Herrn kommen, auch nicht ihre Nachkommen bis ins 10. Glied. Sie sollen nie hineinkommen, weil sie euch nicht entgegenkamen mit Brot und Wasser auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt. Vielmehr haben sie gegen dich den Bileam gedungen, den Sohn Beors aus Petor in Mesopotamien, dass er dich verfluchen sollte. Auf diese Worte stößt Jahre später Nehemia, von dem hatten wir es auch gestern schon mal, und er liest diese Texte. Und Nehemia war ja eh dabei, die Ordnung im Volk, auch die religiöse Ordnung wiederherzustellen. Und auch zu seiner Zeit hat man dann auf Grundlage dieses Textes sich vom Fremdvolk getrennt und da nochmal eine Eindeutigkeit geschaffen. Irgendwie auch eine ernste Sache. Gottes Segen ist wie ein Bumerang. Und an dem, wie ich mich zum Volk Gottes stelle, entscheidet sich, wie ich mich zu Gott stelle und ob ich Anteil habe an dem Segen, den er geben möchte. Das ist das Zweite, wo wir Gottes Handeln hier in der Bileam-Geschichte sehen. Das Dritte ist, dass Gott der Redende hier ist. Und zwar ohne, dass er eingeht auf diesen Zauberschmäh von dem Bileam, sondern Gott ist es immer, der von sich aus in Aktion tritt. Über Gott steht hier in der Geschichte, dass er das ist, der Ohren und Augen öffnet, dass man ihn wahrnehmen kann. Und dort, wo er das nicht tut, sind die Leute wie blind vor seiner Gegenwart. Gott redet zu Bileam, aber er sorgt auch dafür, dass Bileam sich nichts drauf einbilden kann. Und ich finde, dass wie er das macht, ist einfach wieder sehr humorvoll. Weil wir sehen hier so eine Parallelität. Wir sehen auf der Reise, wie der Bileam mit seinem Esel unterwegs ist und den Esel vor sich hertreibt und den Esel schimpft, dass er den Weg verlässt, dass er ihn an die Mauer drängt, ja, dass der Esel sich auf den Boden niederwirft und der Bileam wird stocksauer, weil er nicht merkt, dass da ein Engel mit dem Schwert steht und das Nicht-Ausweichen tödlich gewesen wäre. Und so treibt dieser Bileam seinen armen Esel vor sich her, ist blind für die Wirklichkeit Und erst als Gott den Esel zum Sprechen befähigt und ihm sagt, hey, war ich dir nicht immer treu? Was schlägst du mich? Erst da, als Gott ihm dann die Augen öffnet, merkt er, dass sein Esel mehr Sicht für die Wirklichkeit Gottes gerade hat als er. Und so wie Bileam den Esel vor sich hertreibt, wird dann später er vom Balak vor sich hergetrieben. Das heißt, er wird vielleicht so ein bisschen zum Esel vom Balak. Ich finde es einfach so viel Humor drin in der Geschichte. Ich glaube, dass Gott manchmal auch über uns schmunzelt oder mit uns schmunzelt. Und hier wird deutlich, Bileam, Gott vertraut dir sein Wort an, aber das ist nichts, was du dir verdient hast. Das ist auch nichts, worauf du jetzt stolz sein könntest. Denn guck, wenn es drauf ankommt, Gott findet seine Boten und wenn es ein Esel ist. Also Gott bleibt souverän. Und dort, wo er uns was anvertraut, ist es nicht unser Verdienst, sondern ein Geschenk von ihm. Ein anderer Aspekt, der hier noch deutlich wird, wenn man den Esel anguckt. Ja, was hat man mit dem Esel gemacht zu damaliger Zeit? Ja, Lastenträger. Das heißt, es war ein dienendes Tier. Und es kommt ja hier über den Esel auch raus, als er sagt, war ich dir nicht immer treu? Und Bileam muss sagen, ha doch, stimmt eigentlich. Eigentlich hast du so einen Quatsch noch nie gemacht wie heute. Doch, Esel, du warst eigentlich ein treues Tier. Der Esel ist hier ein treues Lasttier, ein Diener. Wie sieht's bei Bileam aus? Ja, bei Bileam wird man noch sehen, es ist anders. Er ist hier nicht der treue Diener, sondern einer, der immer wieder versucht, auszubüchsen. Und trotzdem, Gott kommt hier zum Ziel. Er inspiriert, er wirkt, er redet. Und was schon so nachdenklich macht es, auch wenn man im Neuen Testament denkt oder auch heute, wenn Gott sein Wort anvertraut, sagt es über den Boden zunächst mal noch nichts aus. Wir finden auch im Neuen Testament jüdische Exorzisten, die im Namen Jesu Dämonen austreiben, wo man denkt, naja klar, die sind fromm. Und Jesus dann ganz hart dazwischen grätscht und sagt, weder Prophezeiungen noch Geisteraustreibung noch Wunder garantieren, dass man in das Himmelreich kommt, sondern nur eins entscheidet, wer den Willen des Vaters im Himmel tut. Gott geht's um unseren Glaube, um unsere Liebe, um unseren Glaubensgehorsam. Und nur weil er uns mal eine besondere Gabe oder was anvertraut, ist es nichts, was uns heiliger macht als andere. Sondern Gott sucht unser Herz und unseren Glaubensgehorsam. Ja, Gott redet in der Geschichte auf ganz spannende Weise. Gott ist auch der, der vorgibt, was von anderen gesprochen wird. Gott erscheint ganz souverän und er gibt Bileam die Worte vor. Dreimal begegnet er ihm noch, bevor er bei Balak ankommt. Die ersten beiden Begegnungen sind immer bei Nacht, als Bileam sagt, Gott, darf ich mitreisen? Und beim dritten Mal wird er überrascht, ohne dass er damit gerechnet hat. Das ist auf dem Weg, wo Gott ihm immer durch diesen Engel begegnet. Und da heißt es ganz souverän, Gott kam zu Bileam schon des Nachts, als er ihm zweimal begegnet. Und dann auf der Reise, es ist Gott, der ihm begegnet. Und man merkt hier an den Formulierungen, dass es nicht der Zauber ist, die Zauberkünste von Bileam, die jetzt Gott herbeizwingen könnten, sondern es ist immer Gott, der von sich auskommt. Er kommt zu Bileam bei Nacht, er gibt die Regeln vor und sagt, zieh mit, aber sag nichts anderes als das, was ich dir sagen werde. Gott gibt hier die Regeln vor. Und als er dann hier landet bei dem Balak, ist es auch das Erste, was er weitergibt und sagt, ja, ich bin jetzt zwar gekommen, aber ich werde nichts anderes sagen können als das, was Gott mir in den Mund gibt. Und das wiederholt er noch 5-mal. Als sie dann auf dem Berg sind, steht wieder mehrfach, Gott begegnete Bileam. Es ist immer Gott, der von sich aus kommt. Kein Zauber kann ihn herbeizwingen. Und sie sind ja dann dreimal nacheinander auf dem Berg. Und beim dritten Mal hat Bileam dann kapiert, dass er sich seine Gegenstände, sein Zeug sparen kann. Das steht dann beim dritten Mal auf dem Berg. Er ging nicht mehr auf Zeichen aus. Hier sehen wir, wie der Geist Gottes auf ihn kommt, wie er Bileam verkünden lässt, was in Zukunft kommt, was er in Zukunft mit seinem Volk tun wird. Gott führt die Regie, er gibt die Pforte vor. Bileam kann nicht irgendwas sagen, sondern er weiß, er muss sich an das halten, was Gott ihm an Worten gibt. Gott ist der, der handelt in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und das wird deutlich, wenn wir schauen, welche Worte der Bileam jetzt über dem Volk Israel ausspricht. Er war ja angetreten, um zu verfluchen. So war der Auftrag. Er wusste aber, er darf nur reden, was Gott ihm gibt. Und jetzt würde ich gern mit euch anschauen, was sind die Worte, die Gott ihm gibt, die er über dem Volk Israel aussprechen kann. Die erste Weissagung, die knüpft an das, wie Gott schon durch die Erzväter sein Volk gesegnet hat, wie er ihnen Land und Nachfahren und den Bund versprochen hat. Und wenn wir uns die erste Weissagung angucken, sehen wir da Parallelen und sehen wir, dass Bileam was ganz anderes macht als verfluchen, sondern dass er Gutes ausspricht. Lesen wir die erste Weissagung, die er auf dem ersten der Hügel ausspricht. Da hob Bileam an mit seinem Spruch und sprach: Aus Aram hat mich Balak, der König der Moabiter, holen lassen von dem Gebirge im Osten. Komm, verfluche mir Jakob. Komm, verwünsche Israel. Wie soll ich fluchen, dem Gott nicht flucht? Wie soll ich verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? Denn von der Höhe der Felsen sehe ich ihn, und von den Hügeln schaue ich ihn. Siehe, das Volk wird abgesondert wohnen und sich nicht zu den Völkern rechnen. Wer kann zählen den Staub Jakobs, auch nur den vierten Teil Israels? Meine Seele möge sterben den Tod der Gerechten, und mein Ende werde wie ihr Ende. Klingt nicht wie ein Fluch. Auch wenn er sich hier in der ersten Weissagung noch ein bisschen vorsichtig äußert. Aber was steckt drin als Weissagung über Israel? Es steckt zum einen drin, dieses abgesondert Wohnen. Damit bestätigt er nochmal, es ist ein besonderes Volk. Damit bestätigt er nochmal, Gott hat dieses Volk erwählt. Er hat ihnen die Gebote gegeben. Sie sollen heilig sein, er wohnt in ihrer Mitte. Das steckt hinter diesem abgesondert Wohnen. Es ist ein besonderes Volk, ein Volk, zu dem Gott sich stellt. Volk Israel hat leider nicht immer das als Privileg gesehen, jemand Besonderes zu sein. Probleme sind dann aufgetaucht, wenn sie so sein wollten, wie alle anderen auch. Wir brauchen auch einen König, wir wollen auch so sein wie die anderen. Wir wollen auch heiraten, wenn wir wollen. Dann gab es Probleme, wenn sie nicht mehr gesehen haben, Mensch, was für ein Geschenk, dass wir ausgewählt, abgesondert sind mit einem besonderen Auftrag von Gott. Und das Zweite, das hier drin steckt, wer kann zählen den Staub Jakobs? Woran denkt ihr da bei diesem Satz? Abraham unterm Sternenhimmel, da waren es die Sterne, an anderer Stelle war es auch der Staub des Erdbodens. Gott lässt ein großes Volk wachsen. Das heißt, das wird hier nochmal bestätigt. Wider Willen muss Bileam diese Segensverheißungen Gottes bestätigen, auffrischen, in Erinnerung rufen. Und ganz interessant ist der letzte Satz, als er so sehnsüchtig ausspricht, meine Seele möge sterben den Tod der Gerechten und mein Ende werde wie ihr Ende. Das klingt fast, als wolle er Anteil haben an dem Segen, den dieses Volk hat. Als würde er am liebsten auch dazugehören, zu diesen Nachkommen Abrahams. Problem ist nur, wenn er den Tod der Gerechten sterben möchte, wäre es gut, er würde auch das Leben der Gerechten führen. Dazu war er irgendwie nicht bereit. Wir werden später noch sehen, wie sein Leben geändert hat.